Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Wir bekommen immer mehr Folgen, ist ja klar. Jede Woche eine neue Sendung. Letzte Sendung war 362 und heute ist es die 363. Und das, was der Wolfgang letzte Woche ansprach, dass wir noch kein ganzes Jahr zusammenstellen können mit einem Tag eine Sendung, haben wir bald erreicht. Es sind nur noch, ja, eigentlich noch zweimal oder dreimal, wenn wir die Schaltjahre dazu
denken. Noch zwei, ein Viertelmal.
Das, was ich jetzt mache, ist, ich begrüße alle, die uns zuhören.
Heinz sagt Tag.
Und jetzt?
Das ist sensationell. Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und hoffe, dass Sie viel Spaß beim Zuhören haben, denn wir haben was ganz Interessantes.
Das war ziemlich pauschal, ja, was du da so gesagt hast, aber ist ja auch egal. Einfach aber geschmacklos ist besser als gar nichts zu sagen. Ich begrüße alle, die ihre Lauscher aufgespannt haben, die uns zuhören und jetzt nach Ostern endlich das schöne Wetter genießen wollen und können und dann abends, wenn die Sonne untergegangen ist, uns hören dürfen, können, sollen, müssen und hoffentlich Spaß dabei haben.
Ja. Ich habe einen Skype-Freund, der heißt Adrian Roth. Der ist 14 Jahre alt und ist schon ziemlich stark in der Medientechnik vertreten. Er hat eine eigene Sendung, die er macht, so eine Art Blog, wie wir das machen hier. Und er ist natürlich auch Mitglied bei Facebook. Und er hat mir so einige Sachen geschrieben, was ihm widerfahren ist. Und ist auch sehr, sehr skeptisch, was da so passiert. Und dabei ist herausgekommen, er wurde jetzt schon 6-mal gekippt, er wurde rausgeschmissen aus dem Facebook und letztendlich, glaube ich, kam dabei raus, dass er zu viele Freunde hat. Kann man das haben bei Facebook, Adrian?
Also ich habe angeblich zu viele Leute geaddet, sage ich mal. Also man kann ja dort Leute hinzufügen und Facebook sagt immer, ich hätte zu viele Leute hinzugefügt, auch wenn ich gar niemand hinzugefügt habe. Also die Sperre kommt dann alle 3 Monate einfach immer wieder.
Und warum ist das so?
Das weiß ich selber nicht. Also ich habe Bekannten, bei denen ist es genauso regelmäßig. Da macht einfach Facebook eine Sperre rein. Man darf dann 30 Tage keine Nachrichten mehr verschicken und keine Freunde mehr hinzufügen und irgendwann ist die Sperre dauerhaft. Bei mir war es jetzt schon 5 oder 6 Mal, also das nächste Mal wird es dann wahrscheinlich dauerhaft.
Das heißt, die begrenzen dann ihre Facebook-Benutzer, indem sie aussperren? Oder was steckt denn dahinter? Was will denn Facebook?
Das weiß ich nicht. Also Facebook hat halt so ein System, das sucht halt raus, wenn man zu viele Leute addet, dann fängt es an zu sperren. Ich weiß nicht, warum es auch anfängt zu sperren, wenn man niemand geaddet hat. Das weiß, glaube ich, keiner. Man kann ja auch anklicken bei irgendwelchen Leuten, die man hat als Freunden Facebook, da wird man dann gefragt von Facebook, kennt man den außerhalb von Facebook, kennt man den nicht außerhalb von Facebook, vielleicht hängt es damit zusammen, ich habe keine Ahnung. Facebook möchte halt dafür sorgen, dass man nur Leute hat, die man auch sonst aus dem Leben kennt. Das ist ja auch gut und das ist auch richtig so. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
Ja, nun ist es ja so, etwas reinzutun, etwas dann wieder rauszuschmeißen, da stehen ja manchmal Gesetze dazwischen. Und es ist ja so, dass Facebook in Amerika sein Hauptthema hat, und aber hier in Europa und in vielen, vielen allen anderen Ländern aktiv ist. Wo gehört dann Facebook in Deutschland hin?
Also in Deutschland, beziehungsweise es steht drin, für Länder außerhalb der USA ist es Irland. Also
ja, also ist Europa.
Ist Europa, genau, also auch Deutschland.
Und wenn man sich dorthin wendet und sagt, warum werde ich gesperrt und warum schmeißt er mich raus?
Ne, man kann an Facebook schreiben, aber da bekommt man keine Antwort. Also ich meine, ich habe jetzt auch gelesen, öfter Leute, die Facebook eine E-Mail schreiben, bekommen sowieso keine Antwort. Also ich habe noch nie Antwort irgendwie so richtig bekommen von Facebook. Auf die Frage sowieso nicht, da kommt gar keine Reaktion. Und auch wenn Facebook mal bei irgendwas antworten sollte, dann dauert es meistens 14 Tage. Also es ist, naja. Facebook, sage ich mal,
möchte ja bei nicht
mit seinen Nutzern kommunizieren.
Und da gibt es ja bei Facebook so einen Button, mein Archiv aufbauen. Das könnte ja sein, dass ich da ein Archiv aufbauen will. Ich will da wissen, was für Kontakte ich hatte. Und ich will da wissen, wie stehe ich da drin und so weiter und so weiter. Das hast du auch gemacht. Du hast das Herunterladen deiner Informationen auf Facebook beantragt.
Genau. Also das ist ja sogar ein Recht, was man hat. Facebook unterliegt ja europäischem, also EU-Datenschutzrecht und irländischem Datenschutzrecht. Und demnach hat man ja das Recht von einem Unternehmen, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über einen gespeichert sind. Da kann man bei Facebook ein Archiv runterladen als ZIP-Datei, ein erweitertes Archiv, da stehen dann zusätzliche Nutzungsdaten drin und halt eben noch ein Standardarchiv mit Fotos, mit Nachrichten, was man gepostet hat. Und naja, das habe ich probiert, aber es funktioniert nicht. Also da kommt dann immer wieder die gleiche Standardmail von Facebook, aber so richtig funktionieren tut es nicht.
Was mailt Facebook dann in dem Falle, wenn das nicht geht?
Genau, also wenn man auf mein Archiv aufbauen drückt, soll Facebook die ganzen Daten schicken, also Fotos, Nachrichten, Postings, die ganzen Freunde, die man hat auf Facebook, also quasi eine Kopie von dem Profil, wenn man so will. Und naja, Facebook, bei mir hat es nicht funktioniert. Und ich habe auch gelesen, dass es bei anderen Leuten auch nicht funktioniert hat. Bei einigen funktioniert es.
Kann denn sein, dass die Begrenzung des Mail-Eingangs zu klein ist, dass einfach die Datenmenge zu groß ist?
Facebook schreibt einfach eine Mail, da steht drin, dass das Herunterladen der Informationen nicht funktioniert hat und dass man es nochmal probieren soll. Warum das so ist, schreibt Facebook nicht. Man soll es einfach nochmal probieren und das habe ich jetzt schon 5-6 Mal probiert, aber es kommt immer wieder die gleiche Mail.
Was schreibst du hier bei mir in den? Würde ich mein Profil löschen, bräuchte Facebook dafür bekanntermaßen 14 Tage.
Das
wäre ja nun die nächste Stufe.
Ja, wenn ich
mein Profil
löschen würde, das dauert dann, also Facebook sagt so, man hat, wenn man das löscht, dann dauert es 14 Tage, bis es endgültig gelöscht ist. Man kann dann auch innerhalb dieser 14 Tage es quasi wieder reaktivieren. Aber man kann es nicht sofort löschen.
Und wenn es dann gelöscht erscheint, ich erinnere mich an einen Österreicher, der hat dann, als es gelöscht war, angefragt, er wollte seine Daten haben und die haben ihm 120 DIN A4 Seiten geschickt. War alles noch drin?
Natürlich, das speichert auch Facebook noch. Ich meine sogar, die behalten sich das Recht vor, die Daten zu speichern für irgendwelche Nutzungsanalysen etc.
Ja.
Die Nutzungsbedingungen sind auch so schwammig formuliert, dass Facebook, weiß nicht, die können immer einen Grund suchen eigentlich, warum sie Daten noch speichern wollen.
Was machst du denn jetzt? Bist du jetzt verarscht von denen oder irgendwie und verlässt Facebook oder willst du einen Zoff anfangen mit denen oder was passiert jetzt?
Na gut, ich habe Facebook ja einen Brief geschrieben. Ich habe jetzt Facebook schon, aber das war jetzt auch schon für über 2 Wochen und ich habe Facebook auch eine Frist gesetzt von 2 Wochen. Und habe die aufgefordert, mir mal meine Daten zu senden. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Gut, Irland kann natürlich auch noch wegen dem Postweg dauern. Ich bin da jetzt mal nicht so, aber trotzdem. Also eine Antwort habe ich nicht erhalten. Bin mal gespannt, ob überhaupt eine kommt auf meinen Brief. Wahrscheinlich bekommen die gar nicht so viele Briefe oder doch. Wer weiß.
Ja, aber welche anderen Möglichkeiten hättest du denn noch? Würdest du eventuell sogar einen Rechtsweg einschlagen?
Ist eine gute Frage. Also wegen was soll ich einen Rechtsweg einschlagen? Wegen meinen Daten okay, aber mehr kann ich ja nicht machen.
Wer bezahlt dann diese ellenlange Strecke? Weil Facebook ist ja nicht zu fassen. Das ist genau wie Google ist nicht zu fassen. Da kommst du nicht so schnell irgendwie mit Briefen oder mit irgendetwas. Da kommt ja nichts mehr zurück davon. Das ist schon ganz perfide, was da läuft. Und es muss wirklich darauf hingewiesen werden, dass da keine normalen für juristischen Paragraphen greifen, kein deutsches Gesetz greift. Die sagen amerikanisch und amerikanisch ist es auch nicht. Die sagen, das ist Weltgesetz, das ist Facebook-Gesetz, so wie Google sagt, das ist Google-Gesetz. Also ich weiß nicht, ob wir uns da das so bieten lassen können, aber was wollen wir machen? Also ich habe es so gemacht, dass ich zwar einen Account habe, und zwar einen der allerersten, von der als Facebook gerade rauskam, da hatte ich meinen Account da angelegt, mal zu gucken, was sie da machen, aber den nutze ich nicht. Aber wenn ich mal drin war bei Facebook und bin ganz still und sage und schicke nichts und mache keine Freundschaften und so weiter, dann gehe ich raus aus Facebook und dann habe ich die nächsten Tage bestimmt so um die 20, 25 E-Mails von Facebook-Schreibern, die mit mir Freund sein wollen. Wo das überall zu sehen ist, dass ich drin bin, ich kann es mir gar nicht vorstellen. So, was machst du, Adrian?
Weiß nicht, ob ich das tolerieren soll. Man kann natürlich jetzt dann die Datenschutzbehörde in Irland darüber informieren. Aber die hat ja in einem ewig langes Gutachten hat die angefertigt und die ist zum Erkenntnis gekommen. Facebook hält sich an alle europäischen und irländischen Daten, also hält sich komplett an alle Standards des europäischen und irländischen Datenschutzrechts ein. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, wenn man sich bei so einer Behörde beschwert. Ich bezweifle es.
Wunderbar. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass du mit deinen 14 Jahren schon so dahinter schaust, was da so alles passiert mit uns und nicht alles so einfach nur so schlucken willst. Vielen Dank für das Gespräch und mach weiter so.
Tja, ich sehe, das ist ein Problem, welches wahrscheinlich eine Größenordnung erreichen wird, die weit über das hinausgeht, was wir in den letzten Jahren mit unseren Banken erlebt haben. Banken sind ja nun auf dem Wege, so ein bisschen an Dämpfer zu bekommen. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen mit Zypern. Man kann das sehen, wie man will. Nur richtig ist, dass man endlich mal den Banken einen Dämpfer verpasst. Auch in der EU versucht man sie ja an die Kandare zu nehmen. Das ist kein Prozess von heute auf morgen. Das ist ein Prozess über Jahre hinweg. Aber hier müssen die Staaten, die uns ja als Bürger vertreten sollen, tatsächlich Zähne zeigen und sagen, pass auf Kinder, so nicht. Ihr dürft nicht die Macht haben, dass ihr die Völker und die Länder wirtschaftlich zerstören könnt. Und was geschieht hier? Was geschieht mit der elektronischen Bucht? Was geschieht bei Facebook? Was geschieht mit all diesen anderen Diensten, die wir da haben? Was ist mit Google? Google ist außer Rand und Band und außer Kontrolle. Ob Google gut oder böse ist, spielt überhaupt keine Rolle dabei. Aber es ist nicht mehr kontrollierbar. Kein Staat auf dieser Welt kann Google kontrollieren. Das ist die Riesengefahr, die auf uns zukommt. Und Google, nun, die gehen weiter in einem Maße, wie wir uns das im Grunde genommen noch gar nicht vorstellen können. Ich hatte ja mal mit dem Heinz zusammen eine Glosse produziert, Oxpoon, das haben wir ja auch noch auf dem Server liegen, die Links gibt es ja dazu noch, aber viele Teile von dem, was wir damals vorausgesagt haben, sind ja schon eingetreten. Und jetzt kommt was Neues dazu. Google hat in den USA bereits in einigen Städten ein FTTH-Angebot aufgebaut, also Fiber to the Home. Das heißt also ein Internetnetz aufgebaut. Und das heißt, alle Daten laufen über Google. Jetzt sind die so interessant mit ihrer Struktur, mit ihren Daten, mit ihrem Angebot, dass ein wahrer Run darauf begonnen hat. Zum Beispiel ein Glasfaseranschluss mit 1 Gigabit pro Sekunde, sowohl im Up- wie auch im Download, ohne irgendeine Begrenzung, kostet 70 US-Dollar im Monat. Gut, der Vertrag läuft ein Jahr, ist auch kein Thema. Anschlussgebühren gibt es aber zum Beispiel gar nicht. So, und dann kann ich also für 70 US-Dollar im Monat, wie viel ist das umgerechnet, paar und 40 Euro vielleicht, so viel im Netz toben, machen, laden und so weiter, wie auch immer ich will. Und das mit 1 Gigabit pro Sekunde. Das ist einfach ein Hammer. Aber es geht ja noch weiter. Die haben noch ein anderes Angebot für Leute, die damit, ja, denen das zu langsam ist. Die zahlen eben dann 120 US-Dollar im Monat, haben dann aber 2 Jahre Vertragslaufzeit. Und dann können die mit 5 Gigabit pro Minute arbeiten. 5 Gigabit pro Sekunde arbeiten. So, und Speichervolumen zum Beispiel. 1 Terabyte ist einfach so kostenlos mit drin. Set-Top-Box für Fernsehen, viele Fernsehsender in HD natürlich, ist mit drin. Du kriegst ein Google Tablet Nexus 7 kostenlos dazu und genauso ein NAS-Server für diese 120 Dollar im Monat. Oder sie haben etwas für vielleicht Studenten oder sonst jemand, was man irgendjemand schenken kann, für einmalig 300 US-Dollar kann man garantiert 7 Jahre, mindestens 7 Jahre, sagt Google, ohne Volumenbeschränkungen mit 1 Megabit pro Sekunde durchs Internet düsen. Sag mal, solche Honigtöpfe, die man
Gigabit,
hier aufbaut.
Ein Gigabit, du hast Megabit gesagt. Ein Gigabit.
Ja, ja. Solche Honigtöpfe, die man hier aufbaut. Ja. Die Leute, die sich da draufstürzen, zu Recht würde ja hier in Deutschland auch passieren. Ja? Aber wo sind die Daten? Alle Daten bei Google?
Ja.
Alle Verbindungen bei Google?
Ja.
Alles, was ich im Internet mir ansehe bei Google? Alles, was ich lade bei Google? Alles, was ich per Mail verschicke bei Google? Alles, was ich mit meinem Mobiltelefon mache, mit meinem Klugcloud, mit meinem Smartphone bei Google? Ja. Alles, was ich mit meinem Tablet-PC unterwegs mache bei Google, eventuell künftig alles, was ich mit meinem Navigationssystem mit WLAN mache bei Google, man muss sich mal vorstellen, welche Irrsinnsmacht das ist. Google ist meiner Meinung nach das mächtigste Unternehmen auf der Welt. Und keine Regierung kann irgendetwas dagegen unternehmen.
Aber so, wo stehen wir jetzt? Man kann das doch umdenken. Wir können doch unsere Geheimdienste abschaffen. Wir fragen bei Google nach.
Die können sich ja da ein Abo holen.
Ja, das wird so sein. Die werden das verkaufen wieder. Die haben zwar immer so fein da rausgeguckt, das kostet nichts, die Suchmaschine kostet nichts und Google Maps kostet nichts und das kostet nichts. Und dann haben sie das wunderbar vermarktet und sind reicher und reicher geworden. Sie sind ja auch nicht schlecht, das kann man gar nicht sagen, aber das ist schon sehr, sehr tiefer gehend an unsere persönlichen, an unsere persönlichen Wünsche, dass wir nicht ausgehorcht werden wollen. Aber viele Leute werden das vergessen.
Google hat jetzt im nächsten Schritt in den USA bei der Federal Communications Commission den Betrieb eines experimentellen Funknetzes beantragt und sich genehmigen lassen. Die Genehmigung ist durch. Seit Januar 2013 verhandelt Google jetzt mit dem Satellitenbetreiber Dish Network. So. Und sie wollen darüber, über Dish Network, drahtlose Internetzugänge anbieten. Dish hat seit 2008, glaube ich, Mobilfunkfrequenzen in den USA, damals ersteigert. Und die haben einen Partner gesucht für den Aufbau und werden jetzt quasi mit Google einen Partner finden, dass sie weltweit vielleicht, zumindest erstmal USA-weit, ein drahtloses Internet aufbauen können, mithilfe von Google, auf Basis von Google und in Abhängigkeit von Google. Also hier wächst uns eine Gefahr ins Haus, die meiner Meinung nach noch viel mächtiger ist, als die Banken es bisher waren.
Tja. Das ist ein Big-Data-Thema. In der letzten Woche hatten wir ja den Rudi Kulzer zu Gast, der uns was über Big-Data erzählt. Das kann auch, die Auswertung von großen Datenmengen können auch Vorteile haben. Ich versuche jetzt einfach das Thema ein bisschen zu drehen, um mal ein bisschen von Google wegzukommen.
Ja, das, und wenn du mir sagst, wie wir das können, dann bin ich dabei.
Ja gut, diese Datenkrake Google, vor der wir ja schon lange warnen, werden wir in der Form wahrscheinlich nie wieder los. Dafür ist sie zu international. Zur Not geht sie eben aus USA weg, geht in Länder, die nicht so genau hingucken und machen ihr Geschäft weiter. Technologisch, muss man sagen, ist der Laden wirklich führend und hat gute Ideen, gute Technik. Was die daraus machen, um Geld zu verdienen, ist bedenklich. Da habe ich aber auch keine Idee, wie man das in den Griff kriegen könnte.
Schade. Vielleicht ja, technologisch unbestritten. Unbestritten sind die ja technologisch an der Spitze.
Vielleicht ein Komet aufs Rechenzentrum?
Auf welches von denen?
Auf das größte?
Da weiß man nicht, wo es ist.
Das allein, diese Aussage allein, die ist ja schon die Gefahr überhaupt. Ja. Wenn wir noch nicht mal wissen, noch nicht mal erfahren, und ich kenne auch niemanden, der es weiß, wo Google überall seine Rechenzentren hat, sag mal,
hat die
Regierung auf dieser Welt denn nicht so viel Verstand, Angst zu haben davor?
Also ein paar Rechenzentren weiß man, wo sie sind. Bei anderen gibt es Vermutungen, wo das wirklich ist. Die haben ja nicht ein Rechenzentrum, es sind mehrere, die sind hochgesichert. Die Google baut zum Beispiel die eigene Hardware für die Rechenzentren, also eigene Server. Und ein paar werden auch sicherlich an Orten sein, an die man nicht so einfach rankommt.
Du wolltest von Google weg mit deinem Thema.
Ich wollte von Google ganz weg. Ich möchte was über etwas Positives über Big Data erzählen.
Gut.
Ja, bitte.
Es gibt eine Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung. Er hat im Auftrag von Bitkom mal geguckt, was wir mit intelligenten Verkehrsnetzen machen können, also Verkehrstelematik. Und die sind dazu gekommen, wenn man denn flächendeckend ein verkehrstelematisches System aufbauen könnte, könnte man im Jahr 10 Milliarden Euro einsparen. Das ist richtig viel Geld. Und zwar der Löwenanteil dabei wären rund 4,5 Milliarden Euro pro Jahr durch die Vermeidung von Staus. Staus kosten Zeit, kosten Umweltschäden, kosten Sprit und was noch alles. Und wenn man das zusammenrechnet, was man da sparen könnte, könnte man diese Staus minimieren, käme man auf 4,4 Milliarden Euro im Jahr.
Neue Logistik.
Bitte?
Ab nach Zypern.
Ja. Neue Logistiksysteme wären denkbar, die Straßen nicht so punktuell belasten. Das würden nochmal ungefähr 3,5 Milliarden einsparen. Und Wachstumsimpulse wären möglich, weil die Wirtschaft anders wachsen könnte. Da geht man von 2 Milliarden Euro aus. Es gibt auch Beispiele dafür. Die Stadt Stockholm zum Beispiel. Dort werden die GPS-Daten, anonymisierten GPS-Daten von Handybenutzern gesammelt, ungefähr pro Sekunde 250.000 Big Data. Dazu kommen Stau- und Unfallmeldungen und die Sensoren, die in der Straße verbaut sind, das Mautsystem, das da installiert worden ist. Und die Auswertung und die intelligente Steuerung des Verkehrs in der Stadt konnte dazu führen, dass die Fahrzeiten im Schnitt um 50% verringert wurden und die Emissionen durch das Verkehrsaufkommen um 20% gesenkt wurde. Also man kann mit Big Data richtig gut was erreichen. Jetzt kritisieren natürlich die
Forscher. Kann oder könnte, Heinz? Kann oder könnte?
In Stockholm kann. Die haben es bewiesen. Bei uns könnte man. Wir haben ja auch eine Infrastruktur dafür. Wir haben zum Beispiel dieses Mautsystem. Das wird aber nur dazu genutzt, um von den Fuhrunternehmen Geld einzutreiben. Die Bewegung
der,
Vertrag läuft jetzt noch bis Ende 2015. Muss man schauen, was man dann macht. Ja. Dann könnte man eventuell auch die Lkw-Bewegung, wahrscheinlich kommt ja auch eine Pkw-Maut, könnte man analysieren und versuchen, so zumindest die Autobahnen etwas zu entlasten. Man muss immerhin bedenken, ne? Nur für 2011 gibt es den Mobilitätspanel, hat jeder Deutsche im Schnitt fast täglich 41 Kilometer zurückgelegt und braucht dafür 83 Minuten. Das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt dann bei etwas unter 20 Stundenkilometern. Man ist also nicht sonderlich schnell unterwegs. Und wie gesagt, durch eine Optimierung könnte man es machen. Die Infrastruktur wäre im Prinzip da, wenn man die Daten, jetzt kommt's wieder, wenn man die Daten verantwortlich nutzen würde, wenn man die nicht wieder missbrauchen würde und wenn nicht die Gefahr der Datenkrake Staat da im Hintergrund drohen würde. An sich einen schönen Ansatz, aber man muss mal schauen, was jetzt denn 2015 mit dem Mautsystem sich tut. Man muss mal schauen, ob irgendeiner mal die Initiative ergreift und versucht wirklich die Verkehrsströme, die wir haben, wir sind ja nun eines der dichtest befahrensten Ländern der Welt, ob man die nicht irgendwie ordentlich organisieren kann, damit dann ich nicht morgens einfach immer im Stau rumstehe und dann nur schlecht gelaunt bin und unnötig Sprit verbrauche.
Kannst du bei deinem Arbeitgeber kein Zimmer bekommen, wo du übernachten kannst?
Mir reicht das, wenn ich so im Büro rumsitze.
Und tagsüber schlafst, dann musst du nicht nachts nur da schlafen.
Ja, ich muss ja tagsüber schlafen, damit ich nachts Party machen kann.
Ach so.
Ja. Ja. Oder Computerclub abends aufnehmen.
Ja, genau, so wie heute. Ja, man kann Technik sicherlich vernünftig einsetzen, wenn nicht das Misstrauen der Menschen gegenüber Firmen und Regierungen da wäre. Und leider ist dieses Misstrauen oft genug bestätigt worden, dass es berechtigt war. Leider. Ja. Bitte?
Nein, du. Mach.
Aha. Wir hatten eben mal über Google USA und sowas gesprochen. In Deutschland geht man andere Wege. Es wird überall erzählt, dass die Telekom und der Sprecher Philipp Blank, der hat das ja auch bestätigt, ab diesem Jahr, ab Mai, ihre Volumen begrenzen will. Das steht ja schon lange bei denen in den Verträgen drin, nicht nur bei der Telekom, auch bei anderen. Bei den meisten wird es nicht angewendet, aber jetzt will man da irgendwo ernst machen. Aber so großartig Angst davor braucht man nicht zu haben, denn die Limits, das kleinste Limit soll bei 35 Gigabyte pro Monat liegen. Das ist dann dieser Entertain und Call and Surf mit DSL-Tarif. Und der nächste Tarif, das ist dann dieser Call and Surf mit VDSL, der soll erst ab 200 Gigabyte pro Monat greifen. Und dann werden alle, egal wie schnell es vorher war, gedrosselt auf 384 Kilobit pro Sekunde. Also so ungefähr Internet zu Fuß. Nur, wenn ich mir diese Zahlen ansehe, 75 Gigabyte oder 200 Gigabyte oder gar in dem weiteren Tarif dann 300 Gigabyte, es sollte eigentlich für die meisten reichen und man kann immer noch etwas dazu buchen, wenn man will. Nur die große Angst muss man nicht haben. Bestandskunden sollen davon gar nicht betroffen sein, sondern nur Neukunden, alles das, was also jetzt nachkommt. Nur auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Gewinnen, die die Telekom hat, könnte sie vielleicht auch ein bisschen ausbauen, ihre Leitungen, ihre Verbindungen, ihre Netzstruktur und den Menschen das geben, was sie wollen, nämlich ganz, ganz, ganz viel Downloads. Denn man kann nicht überall sagen, hier mach mal und mein neuer Satellitenreceiver, der kann auch ins Internet und kann sich da die Sachen holen und ein neues Fernsehgerät kann auch ins Internet. Alle können da und können on demand mal das Zeug holen, was ich gucken will oder auch nicht. Und auf der anderen Seite will man begrenzen. Ich glaube, der Weg ist verkehrt, sondern man sollte wirklich die Netze besser ausbauen, denn sonst steht eines Tages Google auch in Deutschland in der Tür und nimmt denen alle Kunden weg.
Ja, diese Initiative der Telekom. Und dir kann doch gar nichts passieren, Wolfgang Rudolf. Du hast doch jetzt schon ganz blöde Internetanbindung.
Jo. Also ich habe auch keine Angst davor. Viel langsamer kann es nicht werden.
Ja.
Die Initiative der Telekom wird sicherlich den Vodafones und den anderen Anbietern Kunden zutreiben. Ja, klar.
Die anderen haben ja diese Tarife auch schon längst. Und wir haben auch schon längst das Ende erreicht, müssen den Daumen in die Höhe strecken, sagen nochmal, macht den Thomas Ritter und uns eine Freude, guckt in Kopf und in Shop, nicht in Kopf. Ja, guckt in euren Kopf und seht da drin, dass ihr ganz dringend irgendwie für Umsatz für uns sorgen müsst. Man kann jetzt sowas auch verschenken, was man da kauft. Also Daumen hoch, tschüss und immer ein Bit übrig.
Auf Wiedersehen.
Zicke und Zeit. Tschüss.
Hoi, hoi, hoi.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.